Guten Abend. Guten Abend, liebe Gemeinde, liebe Geschwister hier vor Ort an den Übertragungsgeräten. Ich grüße euch herzlich, auch an die, die heute nicht dabei sein können, weil einige krank sind. Da geht einiges rum gerade, gell? Und während die einen so gerade gesund werden, dürfen die anderen zu Hause bleiben. Ich grüße euch ganz herzlich, aber auch an alle die, die heute sich wieder zugeschaltet haben, um den heutigen Dienst mitzuverfolgen. Ich bin Jesus wirklich froh, mit euch das Studium des Galaterbriefs fortsetzen zu dürfen. Das ist für mich ein großes Vorrecht und ist auch eine große Notwendigkeit. Bevor ich euch bitte, mit mir den Galaterbrief zu schlagen, darf ich euch bitten, ganz kurz noch den Judasbrief vorweg aufzuschlagen. Ich möchte gern mit ein, zwei Versen aus diesem Brief einleiten. Und dann wollen wir gemeinsam beten. Judasbrief, einer der letzten Briefe im Neuen Testament, ab Vers 3. Gibt ja kein Kapitel, das ist so komisch einfach, gell? Vers 3. Geliebte, da ich alles Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter, unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. So wie es Judas geht, so geht es mir ähnlich. Ich würde gerne über erbauliche, über herrliche Themen des Evangeliums sprechen. Und nicht so sehr über all die Angriffe und die Verdrehungen und die Irrlehren, die das Evangelium verdrehen, darüber sprechen. So wie Judas sagt, ich würde gerne mit euch über den gemeinsamen Heil zu sprechen, aber ich fühle mich genötigt. Ich weiß nicht, inwieweit das in eurem Leben präsent ist, inwieweit ihr das so erlebt, dass inwieweit ihr das merkt, dass in eurem Glaubensleben wie in einem geistlichen Kampf steht, in einem Glaubenskampf. Den Glauben zu verteidigen, ob persönlich, ob in der Verwandtschaft, da wo ihr seid. Ich spüre diesen Glaubenskampf intensiv. Nicht nur bei mir selbst, also mit dem ich konfrontiert werde, sondern auch das, was die Geschwister mir mitteilen und mir erzählen, was sie erleben. Ich habe diese Tage eine Mail bekommen von meinem lieben Bruder, der schrieb mir, und eigentlich mit dem Anliegen, um zu sagen, wie notwendig eine korrekte Hermeneutik ist. Was er damit meinte, dass wir ein sauberes Bibelverständnis brauchen. Also wie lesen wir die Schrift, dass die Art und Weise, wie wir die Bibel lesen als Ganzes, dass wir da wirklich eine korrekte Bibelauslegung brauchen, wenn ich das so zusammenfassen kann. Und er schrieb das aus diesem Grund, die E-Mail mir, weil er eine E-Mail bekommen von wiederum, den kannte er auch gar nicht. Und das, was da er als Nachricht bekommen, der war so, die hat das geschrieben, erstaunt oder schockiert. Und ich möchte euch einfach ein, zwei Sachen vorlesen, damit ihr merkt, warum ich es für so wichtig halte, auch heute den Galaterbrief wieder zu studieren. Jetzt gerade die Woche, ich lese euch vor. Wir unterscheiden in der Schrift, welche Worte an Israel und welche Worte an uns, die Leibesgemeinde, gerichtet sind. Also zwischen dem Israel Betreffenden und dem uns angehenden Glaubensgut. Dieser Schreiber hier sagt, wir unterscheiden zwischen dem, was Israel und was uns als die Leibesgemeinde Christi als Glaubensgut anvertraut worden ist. Es sind zwei verschiedene Dinge. Das heißt, was Israel als Glaubensgut bekommt, ist nicht das Gleiche, was wir als Glaubensgut bekommen. Das Erschreckende ist, wenn man die Nachrichten, die E-Mail vorher so ein bisschen überfliegt, und da kommen so Worte wie Christus und die Ehre und Erwählung und Gnade, wo man eigentlich das Gefühl hat, da schmeißt eine mit Begriffen um, von denen wir sagen, wir glauben, das ist ja unser Glaube. Und dann kommt sowas, ich lese ein bisschen weiter, es ist noch nicht alles. Wir beachten, dass wir in der dem Paulus gegebenen heilsgeschichtlichen Heilsordnung der überströmenden Gnade Gottes leben. Also wir müssen beachten, wir leben den Glauben und dieses Glaubensgut, das dem Apostel Paulus anvertraut worden ist. Und das ist in einer Heilsordnung. Das heißt, Apostel Paulus war nur für eine bestimmte Zeit berufen, ein bestimmtes Evangelium, Glauben zu predigen. Und das ist für uns als Gemeinde. Das gilt aber nicht für Israel. Und dann schreibt er weiter, ich lese nicht alles, will euch nicht zu sehr verwirren. Die ganze Schrift ist für uns. Ist gut, oder? So mit 2. Timotheus 3,16. Und dann aber schaut man, in einem Atemzug sagt er, die ganze Schrift ist für uns. Und dann, aber nur die Paulusbriefe reden von uns und zu unseren Segnungen. Liebe Geschwister, versteht ihr, warum was für einen Kampf wir kämpfen müssen? Entweder ist es ein Evangelium, es ist eine Botschaft, es ist ein Segen Jesus Christus, ein Glaubensgut, nicht zwei verschiedene. Und in dieser Art und Weise sehr verführerisch. Und deswegen schreibt dieser Bruder und schickt mir und sagt, Willi, lies mal, leitet mir die E-Mail weiter und sagt, das ist da, zu dem Kontext will ich auch gar nicht zu viel sagen. Nur als ich das las, dachte ich, ja, es ist gut und es ist wichtig, dass wir unseren Glauben verteidigen und wissen, was wir verteidigen. Und nicht nur wissen, was wir verteidigen, auch wissen, wie wir es verteidigen. Und darum bin ich so dankbar, dass wir den Galaterbrief haben. Eine der ersten Verteidigungsschriften des Apostel Paulus, von dem dieser eine behauptet, dass Paulus nur für die Gemeinde und die Leibesgemeinde Jesu und dass es nicht Israel ist. So, viele von euch wissen das. Ich weiß nicht, wie viele von denen, die es zuhören, begreifen und spüren meine Not und mein Ringen um diese Dinge. Dass wir begreifen müssen, entweder haben wir ein Evangelium oder ja, es gibt kein anderes, entweder ein und das für alle. Ich hörte die Tage auch, heute habe ich auch etwas angehört zum Gesetz und Evangelium, Gesetz und Gnade und war eigentlich von dieser Auslegung so weit angetan, dass ich die Bibelstellen, alles wie es gefolgt ist, eigentlich so gut fand und fast am Ende wieder von dieser Auslegung wird dann gelehrt, aber wir müssen unterscheiden. Und ich denke, wie kann das sein? Wir müssen unterscheiden, dass der neue Bund, der geschlossen worden ist, ihr erinnert euch Jeremia 31, Hesekiel 36, dass da ausdrücklich steht, ich werde mit meinem Haus Juda, mit dem Haus Israel werde ich diesen Bund schließen. Also heißt es, dieser neue Bund ist der neue Bund für Israel, nicht für uns. Oh, da war der ganze Segen wieder verflogen, die ganze Freude drum. Ich sitze da und ich denke, wie kann es sein? Wie kann es sein? Dass man auf der einen Seite die Bibelstellen nimmt, sie zitiert, man kennt die Galaterstellen, man zitiert sie ja. Und dann aber zu so einem Ergebnis kommt. Und ich denke, es ist gut, wenn wir zum Galaterbrief auch heute zurückkehren. Und ich möchte euch noch einmal in Kapitel 2, die Verse 1 bis 10 mit hineinnehmen und nochmal aufzeigen, dass Apostel Paulus genau das gemacht hat. Er hat aufgezeigt und sich dafür eingesetzt und dafür gekämpft, diesen Glaubenskampf, um aufzuzeigen, dass es nur ein Evangelium gibt. Und das gilt sowohl Israel, also den Juden wie den Heiden. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt keine zwei Berufungen, keine zwei Wege, keine zwei Heilsorgane, es gibt nur ein Evangelium. Und diese Verse, finde ich, machen das auf wunderbare Art und Weise deutlich. Ich gehe mit euch gleich durch diese Verse durch, noch einmal, und dann möchte ich anhand ein, zwei, drei anderen Bibelstellen es beweisen, beziehungsweise uns mündig machen, nicht, dass ihr nicht mündig seid, aber nochmal festmachen, damit wir wissen, was die Schrift da wirklich sagt. Und dann aber auch für diesen Glauben kämpfen und wissen, wo steht was. Und wie können wir damit, wie können wir kämpfen, wie können wir argumentieren? Das ist nicht streiten, das bringt gar nichts, aber zumindest von der Schrift können wir sagen, es steht geschrieben, das. Das möchte ich tun, damit der Herr Gelingen schenkt und Weisheit. Lass uns beten. Stehen wir dazu auf. Ich lade euch ein zu beten, auch zu Hause dafür zu beten für diese Zeit. Ich mache den Abschluss. Thank you.
Amen. Jesus Christus, du hast uns etwas Kostbares anvertraut, einen kostbaren Glauben geschenkt, ein teures und herrliches Evangelium, dein Evangelium. Ich danke dir für dieses kostbare Geschenk, das du uns aus Gnade gegeben hast. Und du rufst auf und hast aufgerufen, rufst bis heute auf, dass wir ausharren sollen, dass wir bewahren sollen, dass wir nicht müde werden sollen. Da in diesen Dingen sollen wir nicht müde werden. An diesem Evangelium festzuhalten, nicht davon loszulassen. Bei all den Angriffen, an den listigen Angriffen des Feindes, Herr. Listige Angriffe. Und es ist so vieles kommt so geistlich und so biblisch und so religiös daher. Und das hat doch nichts mit dem Evangelium, nichts mit diesem kostbaren Evangelium zu tun, das du deinen Aposteln überliefert hast und uns heute in unsere Herzen hineingepflanzt hast. Ich danke dir dafür, dass du selbst aber auch wachst. Und du hast selbst gesagt, wenn es möglich wäre, würde in der letzten Zeit keiner darin bleiben. Die würden auch die Auserwählten verführt werden von all diesen listigen Angriffen. Aber wie gut, Jesus, dass du selbst auf deine Auserwählten Acht gibst und dieses kostbare Evangelium in ihrem Herzen. So bitte ich dich, Jesus, auch, dass diese Bibelstunde dazu beiträgt, dass wir uns daran ausrichten, nochmal festhalten und klarer werden, was das bedeutet, Herr. Ich danke dir dafür, für die Gelegenheit, für das Vorrecht, dass ich in dieser Weise, auch in diesem Tempo, auch in dieser Intention, Herr, dein Wort studieren darf und mit meinen Geschwistern hier vor Ort, aber auch an allen Übertragungsgeräten teilen darf. Danke für diese Gnade. Amen. Der Apostel Paulus kämpft für diesen kostbaren Glauben. Warum? In die Gemeinde drangen die falschen Brüder ein und in der Art und Weise, dass sie listig da sich eingeschlichen haben, wie wir das letzten Mittwoch auch schon gelesen haben, haben sie die Freiheit des Evangeliums, die Freiheit des Christus belauert und mit einem Ziel, sie wieder unter die Knechtschaft, das heißt unter das Gesetz zu bringen. Wie wollten sie das tun? Sie kamen und haben gesagt, oder jedem, der an Glauben an Jesus Christus kam und somit den Kindern Gottes in der Gemeinde, die haben gesagt, sie können nur gerettet werden, wenn sie Anteil an Israel haben und somit Anteil an ihren Bündnissen, an den Verheißungen und an den Segnungen. So nur dann. Und um Anteil haben, an Israel zu haben, muss man sich beschneiden lassen. So, das ist der erste Schritt, den Zugang zu den Verheißungen. Und Jesus ist der Messias der Juden. Also wenn sie etwas Anteil oder wenn sie einen Anteil des Messias haben wollen, müssen sie zu diesem Volk gehören, aber dann müssen sie auch die Beschneidung bzw. das mosaische Gesetz halten. Das ist die Forderung und haben viele, viele Kinder Gottes verwirrt. Und als Paulus das mitbekommt, jedes Mal, wenn er es mitbekommen hat, ist er sehr böse geworden. Ich werde es heute euch noch an anderen Stellen lesen. Da, er hat gekämpft wie ein Löwe dafür. Er hat gekämpft für das Evangelium, weil er wusste, damit steht alles auf dem Spiel. Also, das ist der Hintergrund. Und dann schreibt er den Galatern, den angegriffenen Galatern, und sagt zuerst mal, das Evangelium, das er gepredigt hat, auch den Galatern dargelegt hat, das war nicht eben seine Interpretation, nicht sein Verständnis und so auch gar nicht von den Aposteln, sondern hat es von Jesus selbst. Das ist das Erste. Und dann sagt er aber, auch wenn er das Evangelium von Jesus bekam, bedeutet das, also und nicht von den Aposteln, bedeutet es nicht, und das ist jetzt wichtig, dass die Aposteln in Jerusalem ein anderes Evangelium bekommen haben, wie Paulus ein Evangelium bekommen hat. Das ist unter anderem die Meinung von diesem einen Herrn, ehrlich gesagt habe ich den Namen mir nicht mal angeschaut, von diesem einen Herrn, der sagt, wir müssen unterscheiden, Paulus bekam ein Evangelium für die Beschnittenen und Petrus bekam ein Evangelium für die, Paulus bekam das Evangelium für die Unbeschnittenen, für die Heiden und Petrus bekam das Evangelium für die Beschnittenen, das heißt für die Juden. Und damit sagen sie oder drücken sie aus, dass das zwei verschiedene Evangelien sind. Die haben das sind zwei verschiedene Wege, zwei verschiedene Evangelien. Und Paulus hat nur für die Heiden dieses Evangelium gepredigt. Und dementsprechend war es ein anderes Evangelium, während Petrus und Jakobus für die Juden gepredigt haben. Und das war dann auch, das war ein anderes Evangelium. Und das wird behauptet und aufgestellt. Und genau darum geht es. Paulus sagt, nein, ich ging genau aus diesem Zweck nach Jerusalem, 14 Jahre später, und legte ihnen dieses Evangelium dar. Kapitel 2 ab Vers 1, ich lese euch. Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und ich nahm Titus mit. Ich zog aber einer Offenbarung zufolge hinaus und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predigte, den Angesehenen aber besonders. Darum ging er nach Jerusalem. Er ging hin und ließ dieses Evangelium, das er unter den Heiden predigte, unter den Nationen, legte ihnen dar, um von ihnen die Bestätigung zu bekommen. Welche? Das ist das Gleiche. Das sind nicht zwei verschiedene, das ist das Gleiche. Aber er hat das besonders natürlich den Aposteln und den Ältesten dargelegt. Deswegen sagt er besonders den Angesehenen. Er meint damit die Aposteln und die Ältesten. Warum? Weil sie waren verantwortlich für die Lehre. Sie waren verantwortlich für die Bewahrung und für den Kampf des Evangeliums und der Wahrheit. Und so legt er ihnen dar, und das ist, warum er das schreibt, er hat es bestätigen lassen. Es ist das Gleiche, damit die Galater oder alle anderen Gemeinden, in denen er war, beziehungsweise auch gründete, die Menschen, die zum Glauben kamen, dass sie denen klar war, es gibt nur ein Evangelium, und die Gemeinde in Jerusalem, ob Petrus, Jakobus und Johannes und all die da Wohnenden, sie glauben das Gleiche, was wir auch glauben. Das ist die gleiche Grundlage. Es gibt nicht zwei verschiedene Wege, nicht zwei verschiedene Heilskörperschaften, zwei verschiedene Bündnisse. Nein, es gibt nur eins. Wir haben Anteil an einem Evangelium. Und das ist die Bestätigung, darum schreibt er das. Er hat es natürlich auf eine besondere Art und Weise getan. Er hat nicht nur einen Zeugen Barnabas mitgebracht, den die Aposteln gut kannten, sondern hat auch Titus mitgebracht, der ein Grieche war. Und er hat aus diesem Grund ihn mitgebracht, weil er sagt, als ich da war, schaut mal die Galater, da war ein Grieche da in Jerusalemer Gemeinde, und jetzt kommt der erste Beweis oder die erste Bestätigung, und er sagt, und er wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. So das Erste, nicht gezwungen. Ich lese euch das ab Vers 3 nochmal. Aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Also nicht einmal Titus, der war ein Grieche, wurde nicht gezwungen. Also das ist das Erste, kein Zwang. So wie die falschen Lehrer in der Gemeinde in Galatien verlangten, sie müssen sich beschneiden lassen, sonst keine Rettung, sonst kein Heil. So sagt Paulus, nein, die in Jerusalem, die Ältesten, die Angesehenen, haben das nicht gesagt und haben das auch nicht erwartet und auch nicht verlangt. Und das ist so, Titus war so wie ein Beweis auf dieser Reise dabei. So, das ist das Erste, nicht gezwungen, keine Beschneidung. Ganz, ganz wichtig, weil das ist der ganze Kontext vom Galaterbrief. Und das ist das Erste, was die falschen Lehrer immer gefordert haben. Nochmal, mein lieber Bruder kam letztes Mal nach der Bibelstunde auf mich zu und hat mich darauf nochmal hingewiesen, wobei ich voll bei ihm bin. Die Beschneidung ist das Eingangstor so zum Judentum, zum mosaischen Gesetz. Ja? Und da hat er schön gesagt, wir haben nur eine Tür, richtig? Ja? Durch die wir hindurch, und das ist Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber das ist nicht die Grundlage, das ist nicht die Voraussetzung, um gerettet zu werden. Beschneidung auf keinen Fall, absolut unmöglich. So, das ist das. Warum war das überhaupt ein Thema? Warum wurde das überhaupt diskutiert? Und das ist dann, Vers 4 heißt es, und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen haben, um unsere Freiheit, die wir in Christus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Und diese Knechtschaft ist vom Kontext des Galaterbriefs, aber wir werden ja Stück für Stück durchgehen, das ist unter das Gesetz, das ist die Knechtschaft. Das Joch der Sklaverei, sagt Paulus in Kapitel 5. So, sie belauern, sie schauen, auf welche Art und Weise und wie können sie eben die Christen, die Gläubigen wieder dazu bringen, unter das Gesetz zu bringen. Warum? Warum? Oder was ist das Ziel? Und jetzt schaut mal, was die Apostel bzw. Paulus auch nicht getan haben. Also sie haben sie nicht gezwungen. Ich möchte schauen, er sagt, und wir haben ihnen nicht nachgegeben. Ich lese euch ab Vers 5. Denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben. Ein schöner Ausdruck, oder? Ein herrliches Bekenntnis. Denen haben wir nicht eine Stunde. Wir müssen jetzt nicht überlegen, okay, wie viel darf man nachgeben? Darf man halt 5 Minuten nachgeben nach einer Stunde? Ihr versteht, das ist jetzt nicht die Diskussion. Er macht damit deutlich, wir haben ihnen keineswegs nachgegeben. Wir sind nicht auf ihre Argumentation, wir sind nicht auf ihre Theologie, wir sind nicht auf ihren Anspruch und auf ihre Forderung, wir sind nicht drauf eingegangen. Das ist wichtig an dieser Stelle, die Härte und die Konsequenz des Paulus hier zu sehen. Warum? Und nicht nur des Paulus, übrigens der Apostel auch. Jetzt schaut mal, warum. Und das ist so wichtig. Damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbleibe. Was steht auf dem Spiel? Liebe Geschwister, dieser Satz, der geht mir mit Gänsehaut an meinem Rücken runter, wenn ich nur da lese. Das heißt, wenn man diesen Forderungen nachgibt, wenn man anfängt, wieder ein Joch der Sklaverei aufzusetzen, in welcher Form auch immer, wenn man zurückkehrt zum mosaischen Gesetz, wenn man wieder eine Teilung von Israel und den Nationen macht, von Heilsstücken, was bedeutet das, welche Konsequenzen, wenn man nur eine Stunde so eine Lehre nachgibt, was sagt die Schrift, was sagt Paulus, was passiert, dann wird das Evangelium bei uns nicht mehr verbleiben. Dann gibt es da kein Evangelium mehr. Versteht ihr, wir müssen das richtig verstehen. Paulus sagt nicht, oder ich will so rum sagen, wenn in einer Gemeinde man anfängt, diese Unterteilung wieder zu machen und in welcher Form auch das Gesetz wieder einzuführen, dann gibt es dort kein Evangelium, wird das Evangelium dort nicht mehr lange verbleiben. Und dann gibt es keine wirkliche Verkündigung des reinen Evangeliums mehr. Das mag alles mit Jesus, mit Rettung und mit allem dem kann man das alles sagen. Ja, Jesus, wenn ich diese Mail lese, ja, Jesus ist der Erlöser, die Gnade und alles Mögliche. All das, was nicht möglich ist, sondern all das, was wir als Evangelium kennen und bekennen. Und dann sagt man, aber nur für. Und in dem Moment, wo man es exklusiv macht und zwei verschiedene Heilswege macht, selbst wenn man sagt, und jetzt ist Gnade, dann hört es auf und dann kommt eine neue Heilsordnung. Und dann wird Gott auf einem anderen Weg Menschen retten. Dann hört das, dann ist das kein Evangelium mehr. Das ist nicht, was ich versuche euch zu erklären und behaupten, sondern dafür kämpft Paulus. Er sagt, selbst wenn du dich nur beschneiden lässt und wenn in der Gemeinde eine Beschneidung sagt, na gut, machen wir halt. Aber wir glauben trotzdem an Jesus. Dann sagt er, dann wird das Evangelium nicht mehr bei euch sein. Versteht ihr, welche Konsequenzen? Das ist der Kampf, von dem ich rede. Man kann sagen, ja, ist halt nicht so heilsentscheidend, oder? Ist halt nicht so wichtig, dann lass sie doch beschneiden. Selber schuld. Paulus sagt schön, dann verschneidet euch. Hier steht das Evangelium auf dem Spiel. Und er sagt, wir haben keine Stunde nachgegeben. Wir kämpfen diesen Kampf und es kostet viel. Und wir kämpfen ihn, warum? Damit das Evangelium bei euch bleibe. Es muss bei euch bleiben. Und wenn ich sowas lese wie, und das ist nur ein Beispiel, glaubt mir, das ist nur ein Beispiel, denke ich, wir müssen kämpfen. Wir müssen für das Evangelium kämpfen. Und dazu müssen wir klar ausgerichtet sein. Also nicht gezwungene Beschneidung. Nein, Beschneidung ist nicht notwendig. Das ist nicht notwendig. Zweitens, nicht nachgegeben. Kein Millimeter nachgegeben. Standhaft geblieben. Wir sind standhaft geblieben gegenüber den falschen Brüdern, die sich eingeschlichen haben. Und jetzt schaut mal, was als nächstes, was er sagt, was auch noch nicht stattgefunden hat. Und das ist so gut. Ich lese ab Vers 6. Von denen aber, die im Ansehen standen, wissen wir, wer das ist? Das sind die Apostel und die Ältesten. Von denen sprach er, dass er ihnen besonders das Evangelium nach. Und jetzt guckt mal, was für eine kämpferische Haltung Paulus annimmt. Schaut mal, von denen aber, die im Ansehen standen, was immer sie auch waren, das macht keinen Unterschied für mich. Gott sieht keines Menschen Person an. Die angesehen haben mir nämlich nichts Zusätzliches auferlegt. Mal bis dahin. Jetzt, bevor er sagt, was haben die angesehen, also was geschah auch nicht. Sie haben nichts auferlegt, nichts Zusätzliches. Was das bedeutet, möchten wir gleich uns anschauen. Aber erst einmal, bevor er über diese Angesehenen spricht, die nichts Zusätzliches auferlegt haben, nimmt er eine Haltung beim Verteidigung des Evangeliums, dass er sagt, sie mögen angesehen sein, sie mögen sogar Apostel sein, sie mögen sogar Älteste sein, ist für mich egal. Wisst ihr warum? Keine Menschenfurcht. Ich habe Glaubensvorbilder, die ich schätze, von denen ich gelernt habe, die meisten von denen sind beim Herrn schon. Und die sind nicht Christus, die sind nicht mein Heil und sie haben nicht alle Erkenntnis gehabt. Und so gab es zwar Punkte oder gibt es Punkte, von denen ich sage, nee, sehe ich nicht so, sehe ich nicht von der Schrift so. Und obwohl sie trotzdem meine Glaubensvorbilder sind. Für mich ist Luther ein Glaubensvorbild im Kampf für das Evangelium, oder? Es gibt so viele Punkte, wo der Mann geirrt hat, da denke ich, Mann, gut, dass er schon beim Herrn ist. Ja. Es gibt andere Glaubensvorbilder und dann kommt man zu mir, nur als Beispiel, ich sage, was ich damit meine. Und man argumentiert und sagt, aber Willi, weißt du, dass einer deiner Vorbilder auch gelehrt hat, dass man das Gesetz halten soll? Ich sage, ja, weiß ich. Und soll ich deswegen jetzt alles über Bord werfen, nur weil der XY sagten, wir müssen unterscheiden zwischen Moral und Zeremonialgesetz. Nur weil er jetzt so groß ist und nur weil ich in vielen Dingen auch von ihm gelernt habe, darf ich jetzt nicht das in Frage stellen? Ich halte mit Paulus, was die aber anbetrifft, die Angesehenen, das ist mir egal. Nicht, dass ich sie nicht wertschätze oder missachte oder sie, versteht ihr, das ist nicht meine Haltung. Ehre dem Ehre gebührt. Aber wenn es nicht übereinstimmt mit dem Evangelium ist, spielt keine Rolle. Paulus wird das beweisen, ein paar Verse später, das ist in den nächsten Bibelstunden, wird Petrus sich falsch verhalten. Und Paulus sagt, ist mir egal, Petrus, ob du der Apostel und ein Angesehener in Jerusalem bist. Was du tust, ist nicht dem Evangelium entsprechend. Und dann stellt er ihn öffentlich bloß. Oh, würdest du dich das trauen? Ist ja Petrus. Ihm ging es nicht um die Person, ihm ging es ums Evangelium. Und dann sind Menschen egal. Wir, ja, aber unsere Glaubensväter, aber wir wurden so gelehrt, aber die Reformatoren, aber das und das. Ich habe einige Mails mit einem Bruder gewechselt, habe versucht, ihm aufzuzeigen, dass ich nicht ein Antinomist bin. Also einer, der gegen das Gesetz ist. Ich sage, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Und das ist uns gegeben, damit wir Menschen von ihrer Sündhaftigkeit überführen, nämlich Ungerechte, nämlich Gottlose, Nichtgläubige, Ungläubige. Deswegen ist es ja heilig, gerecht und gut. Aber für einen Gerechten, für einen Christ ist das Gesetz nicht bestimmt. Wir haben den Geist bekommen, der uns in die Wahrheit leitet und von Sünde überführt. Dieser Mann wirklich mit so einem ich formuliere es mal lieb, Ärger, hat er sich ereifert und mir geschrieben. Und ich habe ihm versucht, ihm eine Bibelstelle. Und er antwortet nicht Bibelstellen, sondern aber der Reformator, aber der Theologe, aber der. Und dann habe ich ihm auch gesagt, weißt du, du berufst dich auf Luther, aber weißt du, was Luther gesagt? Solange ich hier stehe, die Schrift, von der Schrift. Was sind die ganzen Papisten? So, was bringt... Und ich sage, nichts gegen diese Männer, nichts gegen diese Theologen, nichts gegen diese Gottesmänner, aber die sind nicht der Maßstab. Das Evangelium, das Wort Christus ist der Maßstab. Die Apostel, denen wurde es anvertraut, aus erster Quelle. Paulus, aus erster Quelle. Luther kam irgendwann mal, oder? Und war ein Kind seiner Zeit. Das ist der Maßstab. Und dann, ich sage, in aller Höflichkeit, aber es ist mir egal, wer Sie sind, wenn es nicht dem Evangelium entsprechend ist, dann sehe ich keine Menschen an. Wenn der Herr, wenn Gott selbst und Paulus sagt, was auch immer sie waren, das macht keinen Unterschied für mich. Tut gut, glaube ich, uns mal so Menschenfurcht abzulegen, oder? Und liebe Geschwister, wisst ihr, wie wichtig ist das für die Verteidigung des Evangeliums und wie viele nicht bereit sind, ihre Glaubensüberzeugung aufzugeben wegen der Menschenfurcht. Gar nicht so sehr, weil sie denken, oh, das ist aber nicht das, was die, sie erkennen das, aber Familie, Pastoren, Gemeinde, Verwandtschaft, was auch immer in welchem Kontext, die sind nicht bereit, das aufzugeben. Das war gerade die russische Übersetzung davon, glaube ich. Also, Paulus sagt, das spielt für mich keine Rolle und ich möchte uns da wirklich an diesen Dingen ausrichten. Es gibt gelehrte, fähige, tolle Männer, die ich auch schätze, aber es gibt Punkte, von denen ich sage, da kann ich nicht mitgehen. Und da lasse ich sie Gelehrte sein. Lasse ich sie sein. Paulus aber, und jetzt geht er zum dritten Punkt, also er sagt, wir wurden nicht gezwungen, wir haben widerstanden, nicht nachgegeben. Und das dritte, und das ist wichtig, und diese ganzen Angesehenen, jetzt wichtig, die in Jerusalem, wer auch immer sie sind, es ist nicht die Person, aber wir kennen sie, sie haben mir nichts zusätzlich auferlegt. Was zusätzlich, oder was meint er da? Er sagt, wir waren da, keine Beschneidung. Wir haben es klar positioniert. Und die haben, schaut mal, sie haben nicht gesagt, ja gut, alles klar, das ganze Gesetz, Beschneidung nein, Sabbat auch nein, aber bitte das moralische Gesetz. Liebe Geschwister, ganz ehrlich, wäre das nicht eine gute, eine entscheidende, eine wichtige Gelegenheit? Paulus kommt, verteidigt das Evangelium gegenüber oder legt es dar. Und da sind Juden, die jüdische Gemeinde. Und sie wäre das jetzt nicht die Gelegenheit, dass sie sagen, ja, Paulus, Evangelium alleine Gnade, keine Beschneidung. Aber bitte lehre, sie sollen die 10 Gebote halten. Also das wäre jetzt nicht nur eine gute Gelegenheit, das wäre zwingend notwendig, wenn das für die Christen maßgebend wäre. Weil jetzt geht dieser Apostel zurück und nimmt Briefe von den Aposteln mit und teilt sie überall in Gemeinden aus und sie müssen wissen, was sie tun oder nicht tun. Steht die Gemeinde in Jerusalem dahinter, ja oder nein? Liebe Geschwister, wäre das jetzt eine gute Gelegenheit, dieser zwingend notwendig zu sagen, aber bitte halte das Gesetz, natürlich außer der Sabbatfrage. Wie es heute genauso gelehrt wird. Nein, das wird nicht zusätzlich auferlegt. Zusätzlich zu was? Ja, zu den 10 Geboten? Zu dem Moralgesetz? Nein, zusätzlich, liest man mit mir Vers 10. Nur sollten wir der Armen gedenken, was wir zu tun, was ich mich auch zu tun befleißigt habe. Das ist es, was ihm gesagt. Denk an die Armen. Schaut, dass ihr dir tun euren Liebesdienst an ihnen. Vergesst nicht die Armen, die Hilfsbedürftigen. Das haben sie ihnen, das heißt, außerdem haben sie mir nichts gesagt. In Bezug auf das Gesetz haben sie nichts gesagt. Jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, ja klar haben sie ihm nichts gesagt, weil das Gesetz und die gilt ja nur für die Juden. Für die Heiden müssen nicht halten, aber die Juden müssen es halten. Ich spreche das Juden falsch aus, gell? Ihr wisst, was ich meine. Paulus betont und erstmal sagte, nichts Zusätzliches auferlegt. Und dann guckt man im Gegenteil. Sondern im Gegenteil. Schaut, im Gegenteil, was passierte? Was passierte im Gegenteil? Statt ihn das Gesetz, zumindest ein Teil davon, das Moralgesetz, ihnen aufzuerlegen, sagt er, im Gegenteil ist etwas anderes passiert. Und zwar was? Erstens, sie haben etwas gesehen. Als sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut war, ebenso wie Petrus für die Beschnittenen. Was haben sie gesehen? das gleiche Evangelium, das Paulus anvertraut war, und zwar für die Heiden, das gleiche Evangelium wurde auch Petrus anvertraut für die Juden. Das haben sie gesehen. Paulus legt es dar, zeigt es ihnen, erklärt ihnen, was er predigt, lehrt, warum, wie, was, wieso. Und sie sagen, das ist genau das Gleiche. Das, was Petrus als Autorität und als der Anführer, das Gleiche ist auch bei Paulus da. Da gibt es keinen Unterschied. Nicht, ja, wir haben ein anderes Evangelium und du hast ein anderes Evangelium bekommen. Im Gegenteil, als sie sahen, dass sie das gleiche Evangelium anvertraut bekommen, nur mit einer anderen Zielrichtung oder einem anderen Missionsfeld. Vielleicht ist das besser. Einem anderen Missionsfeld. Liebe Geschwister, an dieser Stelle ein kurzer Einschub und sehr wichtig, aber auch nicht zu lang. Als Petrus das Evangelium verkündigte, ging er nur zu den Juden? Wir haben doch in der Apostelgeschichte, Kapitel 10, 11, eine herrliche Beschreibung, wie Petrus zu den Heiden musste, oder? Cornelius und sein Haus. Jesus hat ihn überzeugt, Petrus, du musst hin. Ging Petrus nicht zu den Heiden? Natürlich ging er auch zu den Heiden. Ging Paulus nicht zu den Juden? Ja, natürlich ging er auch zu den Juden. Seine Missionsstrategie war immer zuerst zu den Juden. Das schreibt im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18. Denn wir schämen uns des Evangeliums nicht. Und dann redet er den Juden zuerst, dann den Heiden. Das ist die Reihenfolge, den Juden zuerst. Nicht erst den Heiden und später irgendwann mal den Juden. Sondern den Juden zuerst, dann den Heiden. Deswegen ging er immer zuerst in die Synagoge. Auch wenn er wusste, in jeder Synagoge wird er rausgeschmissen werden. Jesus hat ihm das übrigens gesagt, das wirst du leiden. Ich schicke dich zu den Kindern Israels und zu den Nationen. Der Schwerpunkt war Heiden, aber das bedeutet nicht, dass Paulus nicht bei den Juden predigen durfte. Ja, was verkündigte er den Juden denn? Was verkündigte Petrus bei den Heiden denn? Hat Petrus, wer seid ihr? Ach so, ja Moment, ich mache mal ein anderes Evangelium auf. Wo bin ich ja? Ah, bei euch, ja, da muss ich ein anderes Evangelium. Liebe Geschwister, das ist doch sowas von unsinnig. Moment, ich bin gerade durcheinander. Wer ist Heide von euch? Wer ist Jude von euch? Bitte hört gerade nicht zu, weil das trifft euch auf euch nicht zu. Das ist nicht für euch. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig es war für die Apostel? Wäre es schwierig gewesen, wenn sie Jesus Christus von den Schriften verkündigen? Damals übrigens gab es nur das Alte Testament. Ja, als die Apostel verkündigen, gab es das Neue noch nicht. Also heißt es, sie verkündigt von den Schriften. Dann gehen sie in die Gemeinden und evangelisieren und sagen, okay, Heiden, ab jetzt, das hört man weg. Das ist für die Juden. Ab hier, Juden, hört man weg, das ist jetzt für die Heiden. Das ist lächerlich. Sie verkündigten Christus von der Schrift. Und es kamen sowohl Juden wie Heiden zum Glauben. Gab es keine Trennung, gab es keine zwei verschiedene. Also Petrus bekam, also sie sahen, oh, Paulus hat das gleiche Evangelium. Wie haben sie es erkannt? Schaut mal, das ist wunderbar. Vers 8. Denn der in Petrus zum Apostelamt für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam. Warum haben sie das gleiche Evangelium? Warum haben sie das gleiche Apostelamt? Weil in beiden der gleiche Geist wirksam war. Das haben sie gesehen. In dir, in Paulus, wirkt ja der gleiche Geist. Also wenn es ein Geist ist, wie viel Evangelium gibt es dann? Wie viel Heilswege, wie viel Christus, wie viel Erlösung? Wenn ein Geist, geht mir mit dir in den Epheserbrief, ganz kurz. Epheserbrief. Kapitel 4. Paulus schreibt, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Jetzt die Juden ihre Berufung, die Heiden ihre Berufung. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus und da gibt es Juden und Heiden. Und was war die ganze Zeit seine Botschaft? In Jesus Christus sind wir eins gemacht. Da ist nicht zwei, ein Leib, in ihm ein Mensch geworden, ein Haus, ein Tempel, oder? Das hat in Kapitel 2, in Kapitel 3 so ausführlich gemacht. Ich lese vielleicht Kapitel 3, Vers 6 als Beleg. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Gerade dieses Evangelium macht nämlich aus Juden und Heiden ein Leib, nicht zwei Leiber. Wie kann man Mitglied am gleichen Leib sein, wenn es zwei verschiedene Leiber sind? Paulus erklärt doch im Römerbrief, die einen werden ausgepropft, oder? Und die anderen reingepropft in einen Weinstock, oder? Die werden doch nicht zwei eingepropft in einen zweiten Weinstock. Deswegen, wieso rausreißen, die anderen einfügen, wenn es zwei verschiedene sind? Eins. Jetzt sagt Paulus und lehrt, bewahrt die Einheit. Schaut mal, das ist das Evangelium, bewahrt die Einheit. Und wird sie bewahrt? Ich wiederhole mich da, aber permanent scheiden Leute, Lehrer und sogenannte Christen das, was Gott zusammengefügt hat. Das darf man aber nicht. Das darf man nicht machen. Also Kapitel 4, Vers 1. Ich ermahne euch nur nicht, ihr Gefangenen im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut und Langmut, einander in Liebe ertragen. Das braucht man. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Die Einheit des Geistes. Oh, Petrus, in Petrus ist der gleiche Geist, wie in Paulus ist der gleiche. Das ist eins. Und dann sagt, befleißigt, diese Einheit zu bewahren. Trennt das nicht. Und jetzt kommt das, was ich so mag. Vers 4, schaut mal. Ein Leib. Ist doch klar, oder? Das ist das Wort Gottes, ein Leib. Schaut mal, ein Geist. Geht mit mir weiter. Wie auch wir berufen worden sind zu einer Hoffnung, eurer Berufung. Liebe Geschwister, gibt es zwei verschiedene Leibe? Nein. Gibt es zwei verschiedene Geister? Nein. Gibt es zwei verschiedene Berufungen und Hoffnungen? Nein, hier steht doch. Und es wird behauptet, Israel hat eine andere Berufung, eine andere Hoffnung wie wir. Nur nebenbei, die kriegen halt die Erde, wir den Himmel. Edge-Badge. Ja, haben wir es besser. Ja, ich möchte nehmen. Ich bekam eine Nachricht von einer lieben Schwester, die ist 33, sitzt im Rollstuhl, ist wirklich krank. Und schrieb mir eine E-Mail, die hat mich so berührt, musste echt weinen, muss ehrlich sagen, musste weinen. Und was die Hoffnung und die Auslegung der Offenbarung und diese Hoffnung auf dem Himmel und bei Jesus zu sein, was es in ihr macht und wie viel Frieden, Freude es bei ihr auslöst. Und dann hat sie mir kurz geschrieben, sagt sie, und ich habe immer meinen Eltern gesagt, wieso sollte ich, wenn ich bei Jesus bin im Himmel, wieder auf die Erde wollen? Ich bin doch bei ihm, ich will nicht wieder auf die Erde, ich bin doch bei ihm im Himmel. Und das natürlich verständlich von dem Hintergrund. Und dann sagt sie, als ich hörte, ich muss nicht mehr, wie glücklich sie darüber war, wie viel Frieden ins Herz ihr gebracht hatte. Diese Perspektive, nein, das ist ein Leib, eine Berufung, eine Hoffnung, nicht zwei verschiedene Hoffnungen. Es geht noch weiter. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Liebe Geschwister, allein das müsste reichen, um jede dieser Lehre in Absurdum zu führen und sagen, falsch. Wenn man nur diese Verse kennen würde, würde schon reichen, um alles andere verwerfen zu können und sagen, ist nicht die Wahrheit, ist nicht im Evangelium entsprechend. Weil das, was das Evangelium ist, das Paulus verkündigt hatte, ist immer eins. Zurück zum Galaterbrief. Ist ja nicht weit. Also sagt er, was sie getan haben, schaut mal, Vers 8. Nochmal, der in den Petrus zum Apostelamt für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam. Vers 9. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben sie Jakobus und Kephas und Johannes, als die Säulen angesehen waren, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft. Also, was haben sie getan? Zuerst haben sie etwas nicht getan, nicht beschneiden lassen. Was haben sie noch nicht getan? Sich nicht nachgegeben, was haben sie noch nicht getan? Nichts ihnen auferlegt. Stattdessen, was haben sie getan? Sie haben erst gesehen. Sie haben gesehen, oh, Gnade da. Sie haben gesehen, der gleiche Geist da. Sie haben gesehen, die gleiche Apostelamt, das gleiche Evangelium. Und dann, was haben sie getan? Gaben ihnen den Handschlag der Gemeinschaft. Wir sind eins. Darum geben sie den Handschlag der Gemeinschaft. Man kann nur sie klatschten ab. Nein, sie gaben den Handschlag der Gemeinschaft. Juden und Heiden, die gehören zu einem Leib, nicht zwei. Paulus erzählt es, warum? Um zu sagen, das Evangelium wurde von den Aposteln bestätigt. Auch wenn permanent Angriffe kamen, und zwar von Jerusalem, irgendwelche falsche Lehrer immer auftauchten und behaupten, nein, Beschneidung, nein, mosaisches Gesetz, nein, zwei verschiedene Heilswege und. Dann sagt immer wieder, nein, von Anfang an, es wurde auch von den Aposteln in Jerusalem bestätigt, es sind nicht zwei verschiedene Botschaften und Wahrheiten, die wir verkündigen. Auf diese Art und Weise macht Paulus es deutlich. Ich habe von Jesus bekommen, nicht von den Aposteln gelernt. Und obwohl ich es von ihnen nicht gelernt habe, das, was hier, ich von Jesus bekommen habe, als ich bei ihnen war und es ihnen gezeigt habe, haben sie mir den Handschlag gegeben, jawohl, das ist das Gleiche. Der gleiche Geist, die gleiche Berufung, die gleiche Botschaft, das gleiche Evangelium. Und wir geben nicht den solchen sogenannten falschen Lehrern dann Raum dafür. Ich möchte euch das zeigen anhand zwei Stellen, die uns das tiefer oder nochmal deutlicher machen. Und zwar, und das mache ich jetzt nicht, weil ich das vor kurzem Apostelgeschichte hatte, das Wochenende ist schon wieder länger bei mir in Vergangenheit. Trotzdem ist es eine gute Stelle, um euch das aufzuzeigen. Apostelgeschichte 15 möchte ich gern mit euch Apostelgeschichte 15 und 16 möchte ich noch kurz in diesen verbleibenden Minuten mit euch anschauen, denn ich glaube, und wenn es geht, noch 1. Korinther 9. Ganz schön viel vor, gell? Deswegen geben wir Gas. Apostelgeschichte 15. Der Kontext ist, Paulus kommt von seiner ersten Missionsreise nach Antiochia, der Aussendungsgemeinde, zurück. Und erzählt alles, was Gott und mit ihnen, unter ihnen, bei den Heiden gemacht hat. Ich lese ab Vers 14, vielleicht Vers 27, als ich vorher das für mich nochmal las, den Kontext, dachte ich, so fühle ich mich gerade ein bisschen. Ja, schaut mal, Vers 27, als sie aber angekommen waren und die Gemeinden zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er die Nationen eine Tür des Glaubens geöffnet hatte. Sie verweilten aber eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. So fühle ich mich immer wieder. Ich gehe weg und komme zurück und ich würde so gern euch alles erzählen, was ich erlebt habe, ja, um mit euch wirklich eine Freude daran und die Freude zu teilen, zu sehen, was der Herr für Türen aufmacht und was der Herr wirklich Großes unter uns tut und dieses Evangelium bestätigt. Das tat Paulus und sie blieben also in Antiochia. Und dann Kapitel 15, mitten in diese Freude, mitten in dieses Glücksgefühl und Dankbarkeit, dass der Herr Heiden zum Evangelium und somit zum Leib Christi, zu dem wahren Israel nach dem Geist hineinpropft. Schaut mal, was dann steht, Vers 15, Kapitel 15, Vers 1. Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid, auch nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Jetzt bekommt ihr das, jetzt haben wir etwas, womit die Galater zu kämpfen hatten oder warum Paulus diesen Brief so geschrieben hat. Schaut mal, hier steht, sie lehrten, sie kommen, von woher kamen sie? Aus Judäa. Judäa, Samaria, Ende der Welt. Was liegt in Judäa? Jerusalem. Das heißt, sie kommen von da, von Jerusalem, von der Hochburg der ersten Gemeinde und von den Juden. Sie kommen von da und behaupten und lehren sie, ihr müsst beschnitten werden nach der Weise Moses. Warum nach der Weise Moses? Das hängt nämlich mit dem Gesetz zusammen. Und dann sagen sie, sonst könnt ihr nicht gerettet werden. Was behaupten sie? Ihr könnt an Jesus glauben, wie viel ihr wollt. Wenn ihr nicht beschnitten seid, könnt ihr nicht gerettet werden. Und? Ich bin mir sicher, wenn einer heute sowas lernen würde unter uns, wir würden freundlich rausführen. Ja, freundlich. aber dann die Tür zuschließen, ja, und nie wieder reinlassen, keinen Handschlag mehr geben. Es ist offensichtlich, die Gemeinde in Galatien war durcheinander. Nicht nur die Galatien, überall. Die Gemeinden kamen durcheinander. In Antiochia, sie kamen durcheinander. Schaut mal, was passiert. Vers 2. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel. Wie gut, dass es auch damals sowas gab. Zwischen wem war der Wortwechsel entstanden? Zwischen ihnen und Paulus und Barnabas. Sie haben das Evangelium verkündigt. Paulus ging auf die Barrikaden und hat ihnen keine Stunde widerstanden. So, das ist der Hintergrund. Und er sagt, nein, unmöglich. Jetzt in die Gemeinde Antiochia ist durcheinander. Was machen wir jetzt? Die sind ja aus Jerusalem. Die kommen ja doch von den Aposteln. Die müssen es doch wissen. Und wenn sie sagen, wir müssen es tun, vielleicht müssen wir es ja beschneiden lassen. Oh, was ist, wenn wir verloren gehen? Liebe Geschwister, oh nein, was ist, wenn das nicht reicht, nur an Jesus zu glauben? Was ist, wenn wir doch noch etwas dazu tun müssen? Das gibt es heute sehr oft. Als ob das Evangelium, der Glaube an Jesus Christus uns nicht rechtfertigt. Als ob noch irgendetwas hinzugefügt werden könnte. Paulus geht auf die Barrikaden und entsteht ein nicht geringer Wortwechsel. Und den würde ich jederzeit auch führen. Von diesem Kampf rede ich. Und der ist absolut notwendig, damit das Evangelium bleibt. Was machen sie? Ich überspringe ein, zwei Verse, damit wir das schneller vorwärts kommen. Sie schicken ihn, Barnabas, Paulus und ein paar Zeugen schicken sie mit nach Jerusalem. Und sie sollen, geht zu den Ältesten, geht zu den Angesehenen, klärt das. Schafft Klarheit. Was müssen wir es oder müssen wir es nicht? Also machen sich auf und gehen nach Jerusalem. Schaut mal Vers 5. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. Aha. Stehen auf und sagen, nö. Natürlich beschneiden, natürlich das Gesetz Mose halten. Mann, aber damals schon, heute genauso. Ich habe ja euch ein paar Beispiele vorgelesen von sogenannten, die bis heute fordern, Jesus hat das Gesetz gehalten, musst du ausgehalten. Jesus hat sich beschneiden lassen, musst du beschneiden lassen. Du musst nicht nur das Moral, du musst alles halten, auch die Speisevorschriften und so weiter. Gibt's heute, all das gibt es heute genauso. Also standen sie auf aus der Sekte der Pharisäer. Und forderten das. Inwieweit diese wirklich gläubig waren, das ist jetzt nicht mein Thema, okay? Es zeigt uns jetzt einfach nur den Hintergrund der Auseinandersetzung. Und jetzt schaut mal, in welcher Art und Weise die Apostel argumentiert haben. Das ist so gut, Vers 6. Die Aposteln aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, Junge, da ging's ab. Permanent. Überall. Könnt ihr euch vorstellen, diese Phase, heilsgeschichtlich, wichtig, da stand so viel auf dem Spiel. Der Feind hat alles mobilisiert, um das Evangelium zu ersticken und zu verdrehen. Und da wurde viel gefochten, wirklich viel Glaubenskampf ausgefochten. Da heißt es, stand Petrus auf und sprach zu ihnen. Also ergreift Petrus das Wort, einer der Angesehenen, einer der Apostel. Ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit... Das, was wir in Apostelgeschichte übrigens 10 und 11 bei uns, zwei, drei Blättchen zurück, war jetzt hier schon vor langer Zeit. Wir haben einen Zeitraum von 35 Jahren in der Apostelgeschichte, was wir so komprimiert haben. Also, Petrus erinnert sich, sagt, wie war das am Anfang? Wie war das bei mir am Anfang? Und er erzählt und sagt, vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Okay? Petrus erinnert. Gott hat doch mich auch gebraucht, damit ich das Evangelium den Heiden erzähle. So, was war das? Er erklärt nochmal, was dieses Evangelium war, das er weitergab. Vers 8. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Wie wurden sie nicht gereinigt? Durchs Gesetz, durch Beschneidung. Wie wurden sie gereinigt? Aus Glauben, durch Glauben. Und zwar wie? Gott machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen. Das ist die Botschaft. Kein Unterschied. Wir gehen weiter. Sondern allein Glauben, Vers 10. Das ist so gut. Nun denn, was versucht ihr Gott? Liebe Geschwister, das ist genau das Gleiche, da geht mir genauso die Gänsehaut durch den Rücken runter wie bei, damit das Evangelium bei euch verbliebe. Wenn man das tut, das heißt, wenn man das Gesetz wieder aufrichten möchte und lehrt Beschneidung oder das Halten des Gesetzes und sei es nur irgendeines Gebotes, wisst ihr, was die Schrift sagt? Das ist Gott versuchen. Das ist sich gegen Gott auflehnen. Das ist Gott prüfen. Das ist ernst. Das heißt, gegen wen lehnst du dich gerade auf? Gegen Gott, der gesagt hat, ich mache in Christus alle eins. Und wenn du das wieder trennst, dann stellst du dich gegen Gott. Nicht gegen Paulus, nicht gegen die Lehre, nicht gegen, du stellst dich gegen Gott selbst. Was versucht ihr Gott? Das ist ernst. Was versucht ihr Gott? Ich lese weiter. Worin ist dieses Gottversuchen? Ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Warum legt ihr ihnen etwas auf, was Gott ihnen abgenommen hat und nicht nur ihnen, uns abgenommen hat? Schaut mal, was Petrus sagt. Weder unsere Väter noch wir konnten das tragen, was ihr von ihnen verlangt. Wenn nicht mal die Juden das Gesetz halten können, wieso sollen das die Heiden denn tun? Wenn sie Juden das Gesetz nicht halten konnten zu ihrem Heil, warum erzwingt man das von den Heiden? Wenn das nämlich so wäre, warum, sonst hätte Jesus ja doch nicht kommen müssen. Die Jünger, interessant, er sagt nicht, was legt ihr ein Joch auf den Hals der Heiden, sagt er nicht, oder? Er sagt, ihr legt ein Joch, Jünger, wessen Jünger? Jünger Jesu. Warum legt ihr ein Joch auf die Jünger Jesu? Jünger Jesu sind die, bei denen Gott keinen Unterschied macht aus Juden und Heiden, sie sind eins. Und wir konnten es nicht tun, die können es auch nicht tun. Das ist die Gefahr. Und dann sagt er, Vers 11, vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise gerettet zu werden wie auch jene. Auf welche Weise werden jene, nämlich die Heiden, gerettet wie wir? Petrus redet, wir als Juden, oder? Die als Heiden. Und er sagt, wir glauben, das ist ein Bekenntnis der Apostel, wir glauben durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise. Was ist dieselbe Weise? Allein aus Glauben. Es gibt kein zwei Wege für die Juden und für die Heiden. Gibt's nicht. Das war von Anfang an bei den Aposteln klar. In der Auswirkung und in ihrer Tradition und in ihrem festgefahrenen Fleisch und all das. Auch der Petrus hat es immer wieder nötig gehabt, dann wieder aufzuwachen. Oh nein, jetzt bin ich wieder in meinem alten Verhalten drin. Aber von der theologischen Klarheit war von Anfang an klar und hier wurde ein klares Bekenntnis abgelegt. Es gibt keinen Unterschied, gereinigt nur durch Glauben. Kein Joch auflegen, was die Juden nicht halten können, können die Heiden schon lange nicht halten. Wir sind ja nicht mal darin aufgewachsen. Das gilt alles nicht. Vielmehr glauben wir. Dann Vers 12 und der Apostel Paulus und Barnabas legen ein Zeugnis ab und erzählen, was Gott Großes getan hat, wie er sich zu der Verkündigung des Evangeliums, wie er sich dazugestellt hat. Und dann passiert Folgendes, Vers 13. Es ist schon schmeichelhaft und interessant, dass das letzte Wort Jakobus hat. Merkt euch das, was später, wenn wir wieder in Galaterbrief hinkommen und anschauen werden, dass, warum Petrus da so komisch gehandelt hat, hat was mit Jakobus zu tun. Jakobus hat eine sehr hohe Stellung in der Jerusalemer Gemeinde gehabt. Vor ihm haben sie sich mehr gefürchtet wie von Petrus. So Habt ihr eine Idee, warum? Er war der Bruder von Jesus. Ja, da hätte ich auch Respekt. Und Jesus ist ihm sogar persönlich erschienen auch. Der hat eine Autorität gehabt. Da kam Petrus nicht mal so richtig ran. Der Petrus hat ihn bestimmt gewurmt, aber egal. Ja. Vers 13. Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus, und das ist nicht der Apostel Jakobus, denn er ist schon gestorben, sondern der Bruder des Herrn Jakobus, der den Brief, Jakobusbrief geschrieben hat, von dem ich vorher euch etwas vorgelesen habe. Antwortete Jakobus und sprach: Ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hierin stimmen die Worte des Propheten überein, wie geschrieben steht. Jakobus hört das Ganze an. Er hört Paulus, er hört Barnabas, er hört das Zeugnis, er hört die Argumentation, hört Simon und er sitzt da und macht bing, bing, bing. Und er sagt, stimmt, das steht ja schon geschrieben. Genau davon reden doch die Propheten. Und jetzt schaut mal, was die Propheten reden. Das ist so gut, Vers 16. Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids. Was ist die Hütte Davids? Das Volk Israel. Das ist der Tempel, das Haus Israel. Das Haus Israel hat zwei Bedeutungen. Es gibt ein Haus, das Haus ist dann ein Tempel und das Haus ist ein Volk, eine Familie. Das ist oft mit dem, wem wurde verheißen, einen Nachkommen auf den Thron zu setzen, der als König übers Volk regieren wird? Dem Haus Davids, oder? Jetzt schaut mal, was Jakobus verstanden hat und sagt: Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids. Geht ihr mit mir, dass wahrscheinlich jeder Jude sagt: Ja, klar, wir sind das Haus Davids, oder? Jede von denen, die würden sagen: Ja, klar, wir gehören zum Haus David. Aber jetzt versteht Jakobus, dass das Haus David, nämlich nicht zwei, da gibt es nicht ein Haus Davids und ein Haus der Nationen, das Haus des Christus, sondern das ist ja eins. Und darum sagt er: Wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen dem Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr, der das tut. Jakobus zitiert einen Propheten und sagt: Stimmt, Gott hat ja gesagt, er wird das Haus Davids aufbauen. In dem wie? Indem er aus den Nationen die holen wird und in dieses Haus einfügen wird. Petrus wird dann später in dem Brief schreiben, das ist ja die kostbaren Steine, ein königliches Priestertum, das Haus, das Gott baut, der Tempel Gottes, die Gemeinde. Langsam macht es Klick und Jakobus sagt: Stimmt, das ist nicht gegen Gesetz und die Propheten, das wird darin bestätigt. Und jetzt zum Schluss nun das und Kapitel 16 und die andere Stelle, 1. Korinther 9, in der nächsten Bibelstunde, nächsten Mittwoch. Jetzt schaut mal, was die Konsequenz ist. Vers 19. Deshalb urteile ich, man sollte die, welche von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von der Verunreinigung der Götzen und von der Unzucht und von dem Erstickten und vom Blut. Okay? Also, die sagen: Okay, wir sollten sie nicht mehr beunruhigen. Mit was denn beunruhigen? Wodurch wurden sie beunruhigt? Ja. Was hat sie durcheinander gebracht? Müssen wir uns beschneiden lassen und das Gesetz Mose halten? Das war doch die Beunruhigung. Ja? Und Jakobus sagt: Nein, wir sollen sie nicht beunruhigen. Machen wir nicht. Stattdessen lasst uns ihnen nur etwas auferlegen. Und zwar folgende Punkte. Haltet das moralische Gesetz. Stattdessen haltet die 10 Gebote, außer Sabbat, das müsst ihr nicht. Aber bitte, das müsst ihr mindestens tun. Wäre doch wieder die nächste Gelegenheit, um hier Klarheit zu schaffen, was uns gilt und was uns nicht gilt. Hier müsste man das sagen. Wenn man sagt, haltet nicht das Gesetz, also ihr braucht keine rituellen, das rituelle Gesetz, das Zeremonialgesetz, müsst ihr alles nicht machen. Aber bitte, vergesst nicht. Ihr wisst nicht, wie viel Predigten ich dazu gehört und gelesen habe, Kommentare. Bereit mich vor, prüft das alles. Und dann, Brüder des Evangeliums, erklären diese Verse, erklären diese Stellen und sagen: Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind unter der Gnade. Und am Ende, so eine, fast eine Fußnote, am Ende, wo die bei der Predigt schon alle fast abgeschaltet haben, sagen sie, bedeutet das, dass das Gesetz uns nicht gilt? Nein, das Moralgesetz gilt uns noch, Punkt. So hören sie dann immer auf, weil sie Angst haben, wenn wir das sagen, dann sind sie alle gesetzlos. Da frage ich mich, habt ihr das Evangelium verstanden? Habt ihr den neuen Bund verstanden? Hier wäre eine gute Gelegenheit, eine notwendige Gelegenheit, ihnen nochmal aufzuzählen und sagen, aber sie machen etwas anderes. Schaut mal, was sie sagen. Was raten sie den Heiden? Was sollen sie nicht tun? Etwas zu tun mit dem ganzen Götzenopfer. Wir verstehen, oder? Die sind aufgewachsen im ganzen Götzenopferkult. Das war ihr täglich Brot. Das haben sie permanent gegessen, weil das gab es permanent auf dem Fleischmarkt zum Beispiel. Sie gingen zu den Verhandlungen, die gingen zu den Bekannten, die gingen zu Familien. Was wurde da gegessen? Das Götzenopferfleisch. Und Paulus sagt, oder Jakobus sagt, wir müssen Ihnen etwas sagen. Bitte, schaut, enthaltet euch da von dem Götzenopferfleisch. Nur nebenbei, das mache ich aber in der nächsten Bibelstunde. Was sagt Paulus im 1. Korinther Kapitel 8, wie sollen wir mit Götzenopferfleisch umgehen? Dürfen wir es nicht essen? Er sagt, wer eine Erkenntnis hat, dass diese Götzen nichts sind, der kann es essen. Wer glaubt, das sind wirkliche Götter, der soll es lassen. Aber wer die Erkenntnis hat, dass es nur einen Gott gibt und keine Götter, und das sind ja nur Dämonen. Er sagt, wenn er die Freiheit in Christus hat, kann er das essen. Denn das geht da rein und geht woanders raus, wo ich es nicht hinzeige. So, das verunreinigt den Menschen nicht. Aber warum sagen sie, sie sollen das tun? Haben sie jetzt, das ist ein neues Gesetz. Jetzt hat Barnabas nämlich ein Götzen, verunreinigt von Götzen, Unzucht, erstickt nun Blut. Das heißt, wir haben ein dreifaches Gesetz jetzt. Statt 10 nur 3. Was machen die hier? Lest mit mir Vers 21 und ich denke, es wird deutlich. Und ich werde das in der nächsten Bibelstunde vertiefen und noch etwas mehr erklären. Schaut mal, Vers 21. Denn Mose hat von allen Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Was ist das Anliegen der Apostel und der Gemeinde? Er sagt, die sagen, bitte Nationen, die aus dem Glauben kommt, tut nichts, was denen, die aus dem Judentum kommen, ein Riesenanstoß und Ärgernis ist. Mose hat in jeder Stadt solche, die ihn predigen. Das heißt Lehrer von was? Vom Gesetz. Und was lehren sie unter anderem? Natürlich all diese Reinheitsgebot und so weiter. Und dann sagt er, und in jeder Synagoge, was ist die eine Synagoge? Ist das die Gemeinde gewesen? Nein, das war die jüdische Gemeinde, das ist nicht die Gemeinde gewesen. Er sagt, in jeder Stadt, durch die Diaspora, und sind überall Juden. Und wenn ihr zum Glauben kommt, dann tut nichts, was die Gemeinschaft zwischen Juden und Heiden unmöglich macht, zum Anstoß wird. Warum ist es so wichtig? Kapitel 16 zeige ich euch in der nächsten Bibelstunde, dass Paulus sogar den Timotheus hat beschnitten hat. Obwohl er es nicht machen musste. Wieso hat er es getan? Weil es einem Anstoß sonst wird. Paulus sagt, oder die Gemeinde sagt Folgendes. Es gibt kein Moralgesetz. Wir sind frei in Jesus Christus. Aber wir müssen zuschauen, wie wir miteinander umgehen. Ich mache euch ein Beispiel. Wenn ich zu einem Moslem eingeladen werde, um ihm das Evangelium zu verkündigen und mit ihm die Bibel zu lesen. Einige Brüder, der Peter macht ja das gerade, habe ich ja gehört. So, werde ich in diese Wohnung hineingehen und die Schuhe anbehalten? Ich sage, nee, aber wir ziehen die Schuhe nicht aus. Werde ich dann ihm einen Schweinebraten mitbringen? Und sage, hey, Hals, so lecker. Gutes Fleisch für Schaschlik. Ja, sage ich ihm das. Saftig, nicht trocken. Natürlich nicht, oder? Ich werde doch nichts tun und dann sagen, ach übrigens, weißt du was, lass uns mal die Bibel lesen. Bevor ich die Bibel rausholen würde, würde ich rausfliegen. Würden sie zu mir kommen und würde ich sie zu mir nach Hause einladen? und sagen und in all das auftischen, eben Schweinebraten und all das, was sie nicht mögen, würde ich, wenn ich einen Juden einladen würde, würde ich ihm eine, nein, ich würde es selber nicht, aber egal, wie heißen diese, Blutwurst hinstellen. Ihr versteht was? Das macht doch keinen Sinn. Ich kann Ihnen doch nicht das Evangelium predigen und schon Ihnen ein Anstoß werden, bevor Sie überhaupt in mein Haus kommen. Darum geht's hier. Tut nichts, was das Gewissen von denen, die Mose predigen und lehren, beschwert und die Gemeinschaft unmöglich macht. Das bedeutet nicht, dann bin ich ja, Unzucht darf ich ja nur nicht tun, damit das Gewissen vom anderen beschwert wird. Nein. Da geht mit mir noch ein bisschen ein paar Meilen weiter, okay? Aber in dem Kontext geht es darum, die Gemeinden wurden gegründet. Wie hat Paulus die Gemeinde gegründet? Er ist doch immer in eine Synagoge gegangen. Und dann entstand eine Gemeinde, ob in Antiochia oder woanders. Es war fast immer so. Das heißt, wer waren die ersten Juden, die ersten Christen? Das war die Antwort. In jeder Gemeinde waren mindestens Juden und dann Gottesfürchtige und dann Heiden. Von Anfang an waren immer diese Gruppe zusammen. Und die sind gerade zum Glauben gekommen. Glaubt ihr, die haben dann gesagt, super, gerne Schweinefleisch. Götzenopfer, kein Problem. In dieser Erkenntnis müssten sie doch erst hineinwachsen. Die müssen das begreifen. Und dann sagt Paulus und sagt die Gemeinde, bitte nehmt Rücksicht auf sie und gebraucht eure Freiheit nicht zum Anstoß. Hier geht es nicht um ein neues Gebot, hier geht es nicht um eine Abwandlung eines moralischen Gesetzes. Nein, hier geht es darum, schaut zu, dass ihr liebevoll miteinander umgeht. Und dann nennen Sie ein paar Punkte an denen, die wirklich Anstoß nehmen. Das wäre für uns wirklich wichtig, damit wir wirklich eine Gemeinschaft miteinander haben können, miteinander essen können. Das ist wichtig. Könnt ihr mir folgen? Ich lese noch Vers 24. Die werden losgeschickt, die gehen. Dann schaut mal, was die schreiben einen Brief. Und ich lese Vers 24. Weil wir gehört haben, dass einige, die aus unserer Mitte hervorgegangen sind, euch mit Worten beunruhigt und eure Seelen verstört haben, denen wir kein Befehl gegeben haben. Die schreiben ihnen und sagen, wir legen euch nichts auf. Wir müssen das Joch selber nicht tragen. Wir legen euch das Joch auch nicht auf. Und die zu euch kamen, die kamen nicht von uns. Die haben wir nie gesandt. Die haben keinen Befehl gegeben, sagt, lehrt das. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Gemeinden sich darüber gefreut haben, als sie diese Briefe bekommen haben? Oh, sie haben sich sehr gefreut. Als sie aber es gelesen hatten, freuten sie sich sehr über diesen Trost. Das ist Trost. Das ist Vers 31. Ich musste viele Verse zwischendurch jetzt überlesen. Könnt ihr gerne nachlesen. Nächste Bibelstunde schließe ich diese Bestätigung ab, indem ich euch zeige, warum einfach ein Kapitel später Paulus Timotheus beschneidet. Und dann, wie heute mal bestimmte Theologen versuchen zu argumentieren, warum das Paulus doch unter dem Gesetz war, weil er hat ja Timotheus beschnitten. Warum hat er das trotzdem getan? Und dann erkläre ich oder nehme ich euch in ein sehr wichtiges Prinzip und das ist 1. Korinther 9. Und wenn ich das getan habe, dann geht es weiter mit dem Problem Petrus. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, Geduld. Ich möchte beten. Jesus und dir danke sagen für dieses eine Evangelium, für den einen kostbaren Glauben, für eine Hoffnung, eine Berufung, ein Leib, ein Gott in uns allen und durch uns alle und für uns alle eins. Ich danke dir so sehr dafür. Ich danke dir für diesen kostbaren Glauben, den wir in dir haben, dass wir allein durch ihn gereinigt werden und alle zusammen, Jesus, zu deinem Leib gehören. Was für eine herrliche Nachricht. Herr, wirke in uns ein Eifer, ein Ausharren und bewahren diese Wahrheit und vor allem auch ein Kämpfen dafür, dass wir keinen Millimeter von dieser Wahrheit abweichen, egal wie hoch und angesehen und gelehrt, mit welchen Titeln, welche Stellung, was auch immer, wer auch immer etwas predigt, das nicht in dieser Weise ist, Herr, lass uns dir mehr treu sein als den Menschen, dich fürchten und nicht Menschen fürchten. In deinem Namen will ich uns die anbefehlen und deiner Gnade. Amen.